alles, was wir da herum haben, maschinentechnisch und halt auch Gebäude und so weiter, es kommt alles mit der Zahnradbahn drauf. Man muss ja da kreativ werden, weil, wie du sagst, ich kann nicht schnell irgendwo hinfahren und noch schnell einen Liter Bremsenreiniger holen oder was, das kann ich vergessen. Kampfgewicht von 15 Tonnen ungefähr, ein 6-Zylinder MAN Dieselmotor mit, glaub, knapp 16 Liter Hubraum und über 600 PS. Sonne, Schnee und gute Laune, würde ich sagen, weil das sind die drei schönsten Sachen, die wir haben da herum.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Burgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Alois Kiermaier. Und für das Gespräch ging es hoch hinauf auf die Zugspitze auf Deutschlands höchsten Berg. Luisi ist Mitarbeiter der Bayerischen Zugspitzbahn und ist zum einen verantwortlich als stellvertretender Werkstattleiter, dass alle Maschinen, alle Geräte, alle Pistenrauben stets fehlerfrei funktionieren. Und er ist mit seinen Kollegen als Pistenraupenfahrer dafür verantwortlich, dass in den Wintermonaten in der Skisaison die Pisten für die Skifahrer in einem perfekten Zustand und sicher zu befahren sind. Wir sprechen über die Herausforderung, oben am Berg eine Werkstatt zu betreiben. Wie ist das mit dem Ersatzteilmanagement? Wie kommen die ganzen Maschinen da überhaupt hoch? Und wir sprechen über die Aufgaben als Pistenraupenfahrer. Wie aufwendig, wie schwierig und wie gefährlich ist es, eine Piste zu präparieren? Worauf ist überhaupt alles zu achten? Wie groß, wie schwer, wie viel PS hat so eine Maschine? Und wir sprechen über die Einzigartigkeit des Arbeitsplatzes auf der Zugspitze. Das Gespräch haben wir, so wie es sich in diesem Falle gehört, in der Fahrerkabine einer Pistenraupe aufgenommen. Und freu dich auf ein Gespräch mit einem jungen Mann, der seinen Job mit Leidenschaft betreibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Skifahren. Ah, beim Zuhören natürlich.
Jetzt, liebe Leidln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, kind's beim Horgarten hören.
Für den Horgarten und das Gespräch mit dem heutigen Gast ging's hoch hinaus. Auf der Zugspitze, da wo im Winter viele tausende Menschen Skifahren und Spaß haben, gibt es auch Menschen, die arbeiten und dafür sorgen, dass die Menschen ihren Spaß haben können. Und einer von denen ist der Alois Kiermaier. Er ist stellvertretender Werkstattleiter auf der Zugspitze und Pistenraupenfahrer. Herzlich willkommen im Horgarten, Luisi.
Servus David, danke, dass ich dabei sein darf und grüße euch an alle, die zuhören.
Ich kann dir gleich zu Beginn sagen, du wirst viel reden müssen heute. Mich hat es gesundheitlich etwas erwischt, deswegen schaue ich, dass ich meine Stimme etwas schonen kann. Luisi, du bist stellvertretender Werkstattleiter. Wie wird man Mechaniker für Pistenrauben? Gibt es das als Ausbildungsberuf?
Nein, also einen Ausbildungsberuf gibt es jetzt nicht. Ich habe Landmaschinenmechatroniker gelernt in Oberau beim Ordner Hanni. Und Landmaschinenmechaniker, der ist sehr verwandt jetzt mit dem, was wir da machen an die Pistenrauben. Also Elektrik, Hydraulik, Motortechnik und so weiter. Das habe ich da alles beim Hanni lernen dürfen und mache jetzt da herum, so gut es geht, weiter.
Also so eine Pistenraube ist ja für jemanden, der das zum ersten Mal sieht oder wer näher da rankommt oder wie jetzt, wir machen ja den Horgarten in der Pistenraube, in der Fahrerkabine, das sind ja schon ganz schöne Ungeheuer. Wir sitzen jetzt in einer sogenannten 800er, also Casebohrer 800er Pistenraube. Hast du noch mal so ein paar Eckdaten, also wie schwer, wie viel PS, was die schiebt oder keine Ahnung, was es noch für Punkte gibt?
Eckdaten habe ich ja. Also ich habe Kampfgewicht von 15 Tonnen ungefähr, ein 6-Zylinder MAN Dieselmotor mit, glaube knapp 16 Liter Hubraum und über 600 PS. Tankvolumen haben wir 400 Liter Diesel und 44 Liter AdBlue haben wir dabei und das langt dann ungefähr für, je nach Arbeit, je nach Schubarbeit oder Aufwand, zwischen 7 und 8 Stunden ungefähr.
Okay. 7, 8 Stunden sind ja in der Regel ein Arbeitstag. Aber mit einer Raupe seid ihr 7, 8 Stunden nicht am Schieben, oder? Wenn jetzt, wenn ich mir vorstelle im Winter, oder ihr seid jeden Tag hier oben, also Homeoffice oder sowas gibt's bei euch nicht.
Homeoffice gibt's nicht, nein, wir müssen für unsere Arbeit einfach vor Ort sein, weil es ein, sag jetzt mal, Pistenrappenfahrsimulator von daheim aus, das ist einfach nicht.
Und der Skibetrieb normal beginnt wann? Um 9 Uhr meistens oder so?
Normal um 9 Uhr, ja. Ich glaube sogar ein bisschen früher. Ich glaube um 9:15 sind die ersten Gäste da. Da beginnt der Skibetrieb. Wir sind da eigentlich schon seit 7:30 herum. Also um 7 fahren wir drunten weg, 7:30 sind wir herum. Und dann machen wir gleich notwendige Arbeiten, bevor Gäste da sind. Sprich Maschinen tanken und so weiter. Wo wir mit unseren Maschinen am Weg umgehen und die Gäste dann kommen, dass wir dann einfach schon weg sind. Dass da ja nichts passieren kann.
Das bedeutet aber, die Präparation macht ihr die dann in diesen 2 Stunden in der Früh?
Jein. Es kommt jetzt ganz drauf an. Also wenn es über Nacht geschneit hat, dann müssen wir natürlich in der Früh ausrocken, dass der Skifahrer, der kommt, eine perfekte Piste hat und einen schönen Skitag. Aber im Normalfall fahren wir ja natürlich auf die Nacht. Sprich, um 16 Uhr, wenn der Skibetrieb zu Ende ist und die Gäste weg sind, dann rucken wir aus, meistens mit 7-8 Maschinen, 2 Windenmaschinen, dann ein Konvoi mit 4 Maschinen und 2 Trassenmaschinen. Um 4 Uhr rucken wir aus und dann sind wir meistens 6:30 sind wir fertig um den Dreh.
Also das heißt nach Ende des Skibetriebs. Also die Skifahrer sind alle daheim, sitzen schon beim Abendessen und dann arbeitet ihr hier da herum, die Pisten wieder herzurichten.
Dann legen wir los, ja.
Wie viele Skiabfahrten gibt es hier herum?
Wir haben 12 Skiabfahrten und 5 Lifte haben wir.
12 Abfahrten, 5 Lifte und ganz besonders alles Naturschnee, der zum Teil auch in Depots gelagert wird. Jetzt erklär mir mal so ein Depot.
Ein Depot, also Schneedepot. Das Schneedepot wird gemacht am Ende von der Saison, entweder nur unter der Saison, wenn es neben der Abfahrt liegt, oder halt nach der Saison. Und das wären riesige Schneehaufen, sage ich jetzt einmal, mit um den Dreh 100.000 Kubik Schnee. Dieser Schnee kann dann im Sommer schmelzen, das wäre kleiner, das hat, glaube ich, um den 50-60% Verlust haben wir nachher über den Sommer. Und dann haben wir genügend Schnee, eine Grundlage für die Hauptpisten von uns. Und da können wir dann eigentlich ganz gut damit arbeiten. Das Schneedepot wird natürlich über den Sommer, hockt das alles zusammen, das wird hart, das wird eisig. Und dann muss halt da, geht halt mit der Pistenraupe auch nichts mehr. Also du bringst da keinen Schnee mehr runter, gar nichts. Wir haben dann 2 Kettenbacker herum und mit denen lockern wir dann das Material auf, dass man das verarbeiten kann mit der Raupen. Und dann wird das auf die Pisten verteilt.
Ah, okay. Dann kommt mir gerade eine Erinnerung. Ich glaube, in Ruppolding und in Oberhof beim Biathlon, die haben auch Schneedepots. Die sie dann irgendwo im Wald, wo es recht schattig ist, dann mit Hackschnitzel und sowas abdecken, dass sie dann halbwegs über den Sommer kommen und dann die Grundpräparation machen können. Also hat sich hier scheinbar schon hier und da etabliert. Aber jetzt hast du auch gerade gesagt, Backer und sowas. Wie kommt denn das alles hoch? Also so eine Raupe ist ja mit dem Schild und mit den Anbauten, die ist ja bestimmt fast 4-5 Meter breit. Werden die hochgeflogen oder in Einzelteilen hochtransportiert?
Ja, das wird, also alles, was wir da herum haben, maschinentechnisch und halt auch Gebäude und so weiter, das kommt alles mit der Zahnradbahn rauf. Und die Pistenraupe, die wird ja, die wenn kommt, dann kommt die ans BW, an die Betriebswerkstätte und da wird die aufgeladen. Und wenn die kommt, ist da natürlich nichts abgebaut. Also da sind keine Ketten drauf, keine Laufketten. Das Räumschild ist abgebaut und die Fräse hinten ist abgebaut. Winde, das ist alles, das kommt alles in Einzelteilen. Und wenn das alles in Einzelteilen ist, dann ist die Fahrerhauskabine, ja, ich sage jetzt einmal nur knapp 3 Meter umeinander oder 3 Meter breit. Dann geht das auf den Zug drauf, da werden die Spiegel noch eingeklappt und am Dach noch ein paar Lampen und so weiter weggebaut. Und dann passt das wunderbar durch den Tunnel.
Also das hört sich sehr spannend an und da dürfen die Raupen in der Zukunft auch nicht größer werden. Jetzt sagst du, das wird alles mit der Bahn hochgefahren und ein wichtiger Teil deines Jobs hier ist ja auch als Mechaniker die Raupen am Laufen zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass das für das Ersatzteilmanagement auch brutal aufwendig ist oder eine ganz andere Klasse ist. Also wenn du im Tal was vergessen hast, dann fahrst halt mal schnell irgendwo zum Großhändler oder fahrst im Baumarkt und holst dir mal was. Das ist ja bei euch nicht die Möglichkeit.
Na, das ist nicht die Möglichkeit. Und da herum wird er ganz, ganz früh improvisiert, sei es bei uns in der Werkstatt oder an die Lifte. Man muss ja da kreativ werden, weil, wie du sagst, ich kann nicht schnell irgendwo hinfahren und noch schnell einen Liter Bremsenreiniger holen oder was, das kann ich vergessen. Das muss man bestellen, dauert das natürlich eine Zeit, bis das da herum ankommt, bis ich das verarbeiten kann, das Zeug. Aber da haben wir natürlich, schauen wir da, dass wir immer genügend da haben, also genügend Kraftstoff, genügend Öle, Betriebsmittel für die Raupen, gewisse Ersatzteile, wo wir wissen, ey, das haut es mir irgendwann um die Ohren, das brauche ich einfach und da kann ich nicht 2-3 Tage warten, bis ich das kriege. Mhm. Weil 2-3 Tage, wenn so eine Maschine steht, das ist natürlich nicht gut, auf jeden Fall. Die sind natürlich bestmöglichst immer fahren.
Ja, nach dem, was du gesagt hast, also wie viele Maschinen draußen sind, also wenn ich richtig mitgezählt habe, sind das 10 Maschinen, die ihr habt, die auch notwendig sind, damit du das im Winter hier alles entsprechend herrichtest. Und wenn da eine fehlt, dann macht das die Arbeit ein Stück weit aufwendiger und du brauchst länger.
Genau, das ist also, jede Maschine, die steht, die kostet uns mehr Zeit zum Präparieren. Und je nachdem, wenn eine ausfällt, dann haut das auch alles nicht mehr so hin, wie wir das im System haben. Also 4 Conway-Maschinen, die im Conway da auf- und abfahren, die mit den Windenmaschinen 2. Jetzt fällt da irgendwas aus und dann braucht vielleicht der Conway mit 3 Maschinen länger und dann haut das alles nicht mehr so ganz hin. Und darum war es gut, oder ist es auch gut, sind wir froh, dass es so ist. Und so wenig, also fast nie, was haben, dass die Maschine länger steht.
Ich glaube, weil du gerade was gesagt hast, du musst improvisieren können, beziehungsweise Dinge anders und pragmatischer lösen können, als das vielleicht oftmals im Tal der Fall ist. Wenn ich mich da so zurückerinnere oder mal so nachdenke, ich glaube, das ist am Berg fast überall gefordert, dass du diese Gabe hast. Also wenn du jemand bist, der eine ganz klare Struktur braucht, der genau weiß, was im nächsten Handgriff passiert, was am nächsten Tag passiert, dann würde der wahrscheinlich mit dem Job, den du machst hier, brutale Probleme kriegen oder Angstzustände.
Ja, das ist, glaube ich, nichts. Also, jeder Tag ist anders. Wir reden in der Früh, hey, was ist eigentlich los? Was müssen wir machen? Was ist zum Tor? Hat es geschnieben? Hat es das? Ich kann das in der Früh beim Kaffee kann ich das nicht planen, weil ich einfach nicht weiß, wie schaut es denn da herum eigentlich aus? Was für Leute sind da? Habe ich einen Haufen kranke Leute oder was der Teufel? Und da einfach so nehmen, wie es kommt, das Beste draus machen, vielleicht auch irgendwie einen Plan B haben, falls einmal was nicht hinhaut, war auch ganz gut und ja, und einfach mit einem guten Gewissen angehen hat es eigentlich immer hingehört bis jetzt.
Mir fallen so viele Fragen ein und ich hüpfe jetzt immer hin und her. Das Thema Pistenraupenfahren. Das ist ja, und diejenigen, die hier das sich nicht so viel interessieren, die sehen das mir nach, ist ja wie so ein riesengroßes Männerspielzeug. Es sind Hebel, es sind Monitore, es sind Joysticks, es sind kleine Lenkräder, Funkgeräte und Lichter und alles Mögliche. Also ich weiß, dass du den Beruf des Lastwagenfahrers erlernst, dass du den Beruf des Busfahrers erlernst, selbst ein Taxifahrer braucht eine Lizenz. Wo machst du die Ausbildung für einen Pistenraupenfahrer?
Ausbildung an sich gibt's nicht. Also ich brauche einen PKW-Führerschein, einen gültigen, und dann brauche ich eine Einweisung, Unterweisung vom Betrieb und dann darf man da loslegen. Vorsichtig. Dann muss man sich das alles einmal zu Gemüte führen, was da drin überhaupt abgeht. Also ich, wo das erste Mal reingegangen bin, habe ich mir auch gedacht, das ist ja wie im Raumschiff.
Ja.
Aber Stück für Stück lernt man dazu und man muss einfach fahren. Einfach in der Praktik immer weiter von den anderen Tipps abschauen, nachfragen, mitfahren bei anderen und sie einfach anschauen, hey, was machen die eigentlich? Warum schaut das bei dem so einfach aus? Und das halt dann einfach über Jahre lernen. Also ich fahre jetzt seit 3 Jahren und also seit 3 Winter und kann auch bei Weitem noch nicht alles. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich nachfragen muss bei den erfahrenen Kollegen und die sagen dann, hey, probier es mal so, mach das und dann haut es eigentlich auch relativ gut hier. Baby.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass du viele Jahre brauchst, beziehungsweise auch spricht das ja für das Team, dass im Endeffekt da wir alle zusammenhelfen, weil nur gemeinsam du vorwärts kommst. Und ich glaube, was auch spannend ist, dass du zwar hier eine Hightech-Maschine stehen hast, bloß beim beim Schnee oder auch hier auf der Zugspitze. Wir sind ja zwischen, also vom Platt bis, wir sitzen jetzt hier im Maisental, sind wir irgendwo von 2600 bis 2200 Höhenmeter. Hier ist also richtig graue Natur und die hat ihre eigenen Gesetze. Also ich glaube, das ist, dass du weißt, wie sind irgendwie Verwehrungen oder wie hoch ist der Schnee hier oder wo muss ich aufpassen, wo kann ich vielleicht verhocken oder sowas. Das ist, glaube ich, eine riesenspannende Geschichte.
Das ist eine spannende Geschichte, ja, das ist eine gefährliche Geschichte auf jeden Fall. Wenn jetzt so wieder ist wie heute, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, da ist nicht schlimm. Aber natürlich im Winter, wenn es da minus 20 Grad hat und Schneesturm und Nebel und so weiter und so fort, dann muss ich wirklich meinen Kopf bei der Sache haben und aufpassen, hey, wo kann ich fahren, was kann ich machen, ohne dass ich da in Schwierigkeiten komme.
Wenn du keine Sicht hast, könnt ihr da fahren überhaupt oder geht da die Sicherheit vor? Also sagt, also wenn ich gar nichts sehe, bleibt alles stehen oder habt ihr ein, wie so eine Art Navigationssystem, an dem ihr euch orientieren könnt?
Also wir haben zwei Navigationssysteme eigentlich. Wir haben ja zum einen die Pistenrandmarkierungen, die wo alle 25, 30 Meter das Stängel steckt. Da kann ich mich eigentlich schon relativ gut orientieren. Gibt auch Nebel, wo du einfach die Stange nicht findest, weil du einen kompletten Whiteout hast. Sprich, Schnee ist weiß, Nebel, Untergrund, alles ist weiß, du hast keine Ahnung, wo du bist. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir immer noch unser SnowSat, das ist unser Schneetiefenmessung. Und über das SnowSat kann ich natürlich auch fahren, da habe ich meine Pistenränder eingezeichnet im System. Und da kann ich mich dann ganz vorsichtig und steuert, kann ich mich da ran forttasten, sage ich jetzt einmal.
Okay, du hast dann schon ein paar Orientierungssachen. Jetzt bist du ja, abgesehen von deinen freien Tagen vom Urlaub, bist du ja jeden Tag hier oben auf der Zugspitze. Wird das irgendwann langweilig, wenn du jeden Tag die gleichen Buckel siehst, wenn du jeden Tag mit der Zahnradbahn oder mit der Seilbahn hochfährst?
Nein, also langweilig war es mir bis jetzt noch nie. Es ist so schön da herum, da kommen viele Leute und schauen sich das an und hey, wir arbeiten da, wir haben so einen schönen Platz. Lustige Kollegen, wo immer ein Gaudi ist und wo man auch mal einen Schmarrn machen kann. Und das trockt alles in einem trockt es dazu bei, dass das einfach jeden Tag schön ist und nie langweilig wird.
Also das ist also die Einzigartigkeit des Arbeitsplatzes, also wo der verortet ist und der Tätigkeiten, weil ja auch die Tätigkeiten sind ja nicht planbar. Das ist ja jetzt nicht wie in einer Autowerkstatt, wo du am Montag weißt, was du bis Freitag alles zu reparieren hast. Sondern da kann es passieren, dass am Montagmittag dann irgendwie was hier ist, was unbedingt hergerichtet werden muss bis Montagnachmittag oder es ist an einem Lift was zu machen oder was weiß ich. Also ihr seid ja dann auch so für andere Tätigkeiten auch mitverantwortlich, glaube ich.
Ja, natürlich. Wir sind eine Ohrabteilung, Lifte und Raupengarage, das ist eine Gruppe, sage ich jetzt einmal. Und ganz egal, wo es brennt, sei es an die Lifte, sei es da, ist ganz egal. Wir helfen alle zusammen. Die Lifte, die helfen uns beim Raupenfahren, wenn wir zu wenig sind. Wir helfen an die Lifte, wenn die zu wenig sind. Wir sind da, wenn der Hubschrauber kommt, dann der wir absperren, mit den Fürth Gletscherbahn, der wir das und das. Also Zug abladen, aufladen, sämtlichen Kram, was du dir vorstellen kannst, sind wir überall dabei. Das hat einmal mein Chef gesagt, der Reini, es ist wie ein Dorf da herum. Und da muss jeder einmal eine Arbeit übernehmen, die jetzt vielleicht nicht in der Stellenausschreibung drinsteht, dass das halt einfach da herum funktioniert.
Also das beschreibt es in der Tat sehr schön. Das ist wie ein Dorf, weil du bist hier auf dich selber gestellt oder auf deine Kollegen und im Endeffekt seid ihr ja alles, auch wenn ihr andere Abteilungen seid, aber von der Bayerischen Zugspitzbahn seid ihr alles Mitarbeiter von der Bayerischen Zugspitzbahn, damit seid ihr ja eine große Familie und da ist es wichtig, dass ihr alle zusammenhelft. Von daher finde ich das sehr cool, dass das so der Fall ist. Und jetzt reden wir schon die ganze Zeit über Präparation und über die Herrichten von den Rauben. Wann geht denn geplanterweise so oder wie lang ist denn so eine Skisaison? Toller Satzbau. Wie lange geht denn in der Regel die Skisaison auf der Zugspitze?
Also im Normalfall sind wir also ungefähr bei 5 Monaten. Von Ende November bis zum 1. Mai oder bisschen nach dem 1. Mai. Also gute 5 Monate, sage ich jetzt einmal, haben wir Skibetrieb da herum.
Kommst du selber auch zum Skifahren? Oder nutzt du das auch, was du selber hergerichtet hast?
Natürlich, das ist ja wie eine Qualitätskontrolle, sage ich jetzt einmal. Also wenn es einmal schon wieder ist und in der Werkstatt steht jetzt nichts besonders an und bei den Liften müssen wir auch nicht mithelfen und so weiter, dann ja, dann gehen wir auf die Drama-Runde, schauen uns das an, was wir gemacht haben, was wir vielleicht schlecht gemacht haben auch, dass wir drüber reden miteinander. Ja, dann stellen wir uns auf die Ski, dann machen wir uns einmal eine nette Stunde oder zwei und nachher geht's wieder zurück in den Arbeitsalltag.
Weil du gerade sagst, das selber das anschauen und prüfen, was gut, was schlecht gelaufen ist. Also wir sind jetzt gerade schon ein Stück weit gefahren mit der Raube und da hast du mir schon erzählt, worauf es alles ankommt oder ein Teil davon. Also ich war ja der Meinung, du hockst dich in diese Raube rein und fährst da einfach hoch und runter und dann hinten mit der Fräse und mit der Matte wird das glatt gezogen und gut ist gange. Das ist dann scheinbar nicht so der Fall. Also das sind Unwägbarkeiten dabei oder Dinge, die du berücksichtigen musst. Schneehöhen, Hanglage, Hangneigung, Windverfrachtungen, ich weiß nicht, habe ich das jetzt mittlerweile so richtig für mich verstanden?
Ja. Gut, es fängt ja schon mal an mit der Raupe selber. Also, neihocken und fahren kann ja jeder. Ich kann meinen Gang vorwählen, vorwärts, rückwärts und ich habe ein Gaspedal und dann rollt das Ding. Die Schwierigkeit besteht halt in der Bedienung einfach. Das Räumschild zum Beispiel hat 12 Funktionen.
12 Funktionen?
Genau. Und die Fräse hinten kann ich auch, die kann ich aufheben, abheben. Die kann ich links und rechts fahren, da kann ich sämtliche Parameter nur einstellen, wie Drehzahl und Amperesdruck und so weiter und so fort. Und das dann zu vereinen, alles miteinander, das ist da eigentlich die Schwierigkeit und die Kunst bei der Sache, dass man alles miteinander beherrscht. Wenn da nur die Winde dazukommen, dann muss ich die Winde auch noch bedienen. Winde ist jetzt zwar kein großer Aufwand, aber es spielt halt alles so mit und immer mit der Zeit eins nach dem anderen dazu und dann, wie du sagst, auch mit aufpassen, wo ich fahre, ja. Wenn es jetzt natürlich einmal so wie jetzt ist, jetzt schaut mir überall der Fels raus. Jetzt lass einmal einen halben Meter schneiden. Ist eigentlich noch zu wenig, dass wir da im Fels einmal anfahren. Und wenn das alles weiß ist, dann siehst du da keine großen Felskanten mehr. Dann kann es halt schon mal sein, dass du da irgendwo einen Abflug machst. Und da sollte man halt natürlich ein gewisses Geländekenntnis einfach schon haben. Dass man sich, wenn im Sommer alles weggeschmolzen ist, sich das Gelände mal anschaut, wo es schwierig werden könnte.
Dazu habe ich zwei, also mir liegen gerade zwei Fragen auf der Zunge oder im Hirn. Die eine ist, du redest so von der Winde. Eine Winde ist ein Stahlseil, das wird an einem Ankerpunkt angebracht, wenn der Hang oder die Piste, die präpariert wird, zu steil ist.
Genau, das ist der Hauptgrund. Wenn es zu steil wird, dann die Maschine kann viel, aber alles kann sie dann auch nicht. Und dann, wenn es zu steil wird, dann brauche ich einfach Unterstützung. Und die Winde kann bis über 4,6 Tonnen ziehen. Und wenn ich die 4,6 Tonnen schon mal Zugkraft habe, mehr, dann das kannst du dir vorstellen, was du da einfach mehr Kraft hast, ja, und Power. Weil du es im Hang einfach nicht durch die Kette so auf den Boden bringst, die ganze Kraft.
Ah, okay. Also habt ihr bestimmt schon mal gesehen irgendwo, die Raupen mit der Winde. Ist für die Präparation gut, für den Fahrer erleichternd. Für alle, die da drüber fahren, ist es blöd. Also mach da einen Bogen drum, sonst wird's gefährlich und unschön. Du hast auch gerade gesagt, dass dieses Gelände kennenlernen beziehungsweise das Gelände lesen. Ich kenne ja das hier oben auf der Zugspitze vom Sommer wie vom Winter und bin jedes Mal immer wieder völlig überrascht, dass diese Unterschiede so krass sind. Also klar, jetzt kann jeder sagen, ist ja logisch, da liegt Schnee. Ich habe das schon ein bisschen weiter gedacht. Also wenn du dann hochkommst, das Gelände ist völlig verformt oder da, wo jetzt ganz klare Wege erkennbar sind, das siehst du im Sommer nicht. Dafür siehst du im Sommer halt genau, wie du sagst, diese Abbruchkanten. Also habt ihr dann schon so auch, ja, Begehungen oder Bilder, wo du sagst, da muss ich aufpassen, wo ich dann langfahre?
Also gewisse Stellen sind bekannt. Das ist einmal das Erste. Und wenn man im Sommer unterwegs ist, dann man prägt sich das immer irgendwie im Unterbewusstsein ein bisschen ein. Wie schaut denn das da aus? Oh, da ist jetzt ein Riesenkanten. Das merke ich mir vielleicht einmal. Kann ja sein, dass ich es einmal brauche. Und um das geht's eigentlich. Und das spielt sich verloren ab. Das kriegst du verloren ein, dass du da immer ein bisschen mit Augen auf durch die Gegend fährst und immer schaust, was vielleicht hat sich was verändert. Keine Ahnung. Immer bei der Sache bleiben.
Jetzt habe ich noch fällt mir auch noch was ein. Jetzt weiß ich nicht, ob die Frage für dich okay ist. Warst du schon mal in irgendeiner Situation, wo du gesagt hast, da willst du nicht unbedingt hinkommen?
Nicht unbedingt hinkommen. Mei, mittlerweile habe ich eigentlich wenig Angst. Die einzige Angst, die ich jetzt hatte, war Lawine und so weiter, dass man da mal mit der Maschine reinkommt. Aber ist ja bei uns, Gott sei Dank, alles gesichert. Also wir haben neun Sprengbahnen herum, wo Lawinen gesprengt werden. Also ich habe da eigentlich auch kein Bauchweh, dass mir das einmal passieren kann. So Sachen wie einmal irgendwo runterrutschen oder was, das geht eigentlich, da gewinnt man sich dran. Also das ist dann, beim ersten Mal ist es komisches Gefühl, beim zweiten Mal auch noch, und dann irgendwann geht es dann, dann ist das halb so wild, dann macht es vielleicht sogar noch ein bisschen Spaß, wenn man ein bisschen schlittern kann.
Ach, Lucy, also Lawinensprengbahn kennen wir ja. Erklär mal kurz, was das ist, Lawinensprengbahn.
Genau, Lawinensprengbahn, das ist, kann man sich vorstellen, wie eine Seilbahn, wie eine Art Seilbahn. Und die sind dann so gebaut, dass sie über die, wie soll ich sagen, über die heißen Stellen fährt dann die Bahn drüber. Und an diese Bahn kann ich dann Gehänge einhängen und an das Gehänge kommt dann ein Lawinensprengstoff hin. Und wird dann da vor Ort gefahren, wo ich es brauche, weil er das so unwegsames Gelände ist. Ich kann da nicht irgendwo aufgehen und gerade bei Lawinengefahr und da irgendwo den Sprengstoff hinlegen oder was der Teufel. Sondern es wird dann mit der Sprengbahn vor Ort gebracht und da detoniert es dann und dann im Idealfall rauscht das Ganze dann ab.
Also künstlich eine Lawine ausgelöst, damit dann alle, die erstmal von deinem Team hier unten dann arbeiten, präparieren, dass die sicher sind und dann die Skifahrer letzten Endes auch.
Genau.
Wenn ich im Tal sitze und es ist Schneefall angekündigt und dann kenne ich unwahrscheinlich viele aus meinem Freundeskreis, die sagen, geil, powdern, powdern, powdern. Jetzt gehe ich los zum Powdern. 2000 Meter höher ist vielleicht aus einer Schneeauflage von 30 Zentimetern oder 40 Zentimetern mal 2 Meter geworden. Ist das auch so ein Traum-Powder-Zustand für dich oder für euch?
Ja, das ist dann wird es eher schon ein Kampf. Also, habe ich vorhin schon gesagt, die Maschine kann früh, aber alles kann sie auch nicht. Und wenn dann einmal, da langt wahrscheinlich schon ein guter Meter, wenn es hat, dann kommst du einfach mit der Maschine bloß nur schwierig irgendwo rauf. Und wenn das der Fall ist, dann ist das wahrscheinlich sowieso der Fall, dass wir dann einen Schließtag haben, weil wir das gar nicht schaffen. Da sind wir dann wirklich einen ganzen Tag unterwegs und werden das schon mal vorwalzen, schon mal die Luft, sag ich jetzt mal, aus dem Schnee drucken, dass das alles schon mal platt ist. Ja, und da sind wir dann eigentlich einen ganzen Tag unterwegs und dann am nächsten Tag geht's weiter in der Früh, präparieren gleich nochmal und dann kann es vielleicht schon wieder losgehen mit dem Skibetrieb.
Aber auch nochmal wichtig zu sehen, dass also der Unterschied zwischen Tal und Berg, was im Tal für Freude sorgt, sorgt am Berg erstmal für eine ganze Menge Arbeit und ja, auch ist ein Sicherheitsthema dann letzten Endes auch. Jetzt bist du 3 Jahre hier. Gibt es irgendeine Anekdote, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war irgendwie super witzig oder ja, das ist erzählenswert?
Ja, das war, ich glaube im Januar war das, 2020. Da war der Kollege, der arbeitet jetzt leider nicht mehr da, das war der Tobi. Und da waren wir in der Werkstatt und dann war der andere Kollege von uns, der Michel, der war beim Schieben, also der hat eine Piste eingeschoben. Da am Wettermann-Eck drüben. Abfahrt 9 war das. Dann ruft der Michel, oh ja, er hat da einen Hydraulikschlauch, der ist geplatzt, der ist kaputt, er braucht einen neuen. Ja, gut, was ist denn für einer? Ja, der und der Schlauch, gut, den richten wir daher und dann kommen wir zu dir und dann tauschen wir den, dann kannst du weiterfahren. Ja. Gut, dann haben wir alles hergerichtet, Werkzeug und blaue Säcke und Schaufeln, dass wir das Hydrauliköl aus dem Schnee wieder aufsammeln können, das verlorene und so weiter und so fort. Und dann sind wir losgefahren. Haben wir das Werkzeug ausgeladen, dann haben wir schon mal angefangen, den kaputten Schlauch rauszuschrauben und dann sagt der Tobi, ja, wo ist denn eigentlich der neue Schlauch, wo wir gepresst haben? Dann sage ich, ja, den hast doch du dabei. Und dann sagt er, nein, den hast ja du dabei. Gut, dann hat das der Michel mitgekriegt und der ist natürlich, der ist am Bungling vor lauter Lachen, was wir eigentlich für zwei Spaßvögel sind.
Ja, ja.
Gut, wir natürlich auch gelacht, sind wir wieder rübergefahren, haben den Schlauch geholt und dann hat es Gott sei Dank gekauft, aber. Und dann waren wir da, glaube ich, ein halbes Jahr das Team tubeless, also schlauchlos. Kannst du dir vorstellen. Also bei jeder Situation, wo geht's, sind wir dann halt da ein bisschen gehänselt worden.
Also das hast du vorhin gar nicht erzählt. Also nicht das Team tubeless, sondern ich dachte jetzt, die Maschinen werden alle oben in der Garage hergerichtet. Das heißt, also wenn irgendwas unterwegs passiert, seid ihr wieder ADAC, die da vorbeifahren. Und jetzt sagst du noch, Schlauch selber pressen. Also die Schläuche gibt's nicht irgendwie je nach der entsprechenden Größe aus dem Lager raus, sondern ihr habt dann irgendwie Rohschlauchmaterial, was ihr dann auf die entsprechend benötigte Länge zusammenpresst.
Sowohl als auch. Also wir haben Rohmaterial, wie du sagst, für die gewissen Standardschläuche, wo wir haben. Vorne für die Bedienung vom Räumschild, da sind ein Haufen Schleichtorten, das haben wir alles da. Gewisse Schläuche wie die Schläuche vom Fahrantrieb, Hochdruckschläuche bis über 500 Bar, und richtig dicke Oschis, die können wir nicht selber pressen. Das wird dann von Käsebohrer direkt bestellt und das ist genau aufs Maß und so weiter und so fort und dann haben wir da bei solchen Sachen kein Geschiss.
Ja, Lucy, jetzt sind wir in der ganzen Zeit, wo es um Winter, Schnee und Pistenraupen geht. Wir alle wissen ja, dass das Jahr mehr hat als 5 Monate. Was sind deine Aufgaben oder eure Aufgaben dann in den Sommermonaten? Habt ihr da frei?
Ja, los geht's jetzt nach der Skisaison, machen wir unsere Schneedepots. Das ist einmal Priorität Nummer 1, dass das einmal steht, bevor der Schnee wegtaut ist, dass wir das alles schon auf einem Haufen haben. Das dauert meistens bis, sag jetzt einmal, Ende Juni, Anfang Juli ungefähr um den Dreh. Und dann geht's eigentlich los, Urlaub, Überstunden abfeuern, dann sind wir zum Teil bloß noch die halbe die Mannschaft oder noch weniger. Und dann geht's los, die ganzen Pistenrauben herrichten wieder, Service machen, vielleicht schon Schäden im Vorfeld erkennen und beheben, was jetzt, ja, schau, das kann vielleicht kaputt gehen, gut, machen wir gleich rein, bevor es irgendwo in der Prärie kaputt geht. Und was machen wir noch im Sommer? Wegebau und Gesteinsprengungen und alles Mögliche, dass wir halt dann hauptsächlich die Maschine herrichten natürlich, dass wir halt da für den Winter wieder gerüstet sind, dass das alles läuft, ausfallfrei am besten. Dann sind wir schon zufrieden.
Also Wegebau heißt auch, dass ja die erste Zugspitze ist ja ein hochattraktiver Berg, der gut erschlossen ist und wo du von unwahrscheinlich vielen Seiten kommen kannst. Also übers Rheintal, übers Gattal, über die Wiener Neustädter und über Söllental sind so die klassischen Wander- und Kletterrouten und die entsprechend hochfrequentiert sind. Und da seid, wie du sagst, das ist dann auch eure Aufgabe mit, dass dann die Wege hergerichtet sind, Beschilderungen machen oder was weiß ich.
Genau, solche Sachen. Es gibt einen Gletschererlebnisweg, da stehen so verschiedene, wie soll ich sagen, so verschiedene Plakatwände, wo Informationen zum Gletscher sind und so weiter. Das alles aufbauen und ein bisschen pflegen, das Ganze. Dann die Wege, die wir haben herum, vom Sonnalpin da herunter, wo wir jetzt sind, ans Wetterwandeck zum Beispiel, dass man da auch mit dem Auto, mit LKWs und Bagger und so weiter zum Fahren kommt, das alles pflegen und so weiter. Ja, die Kollegen von den Lifte, die zerpflücken ihren Lift da, schauen, bestimmte Rollen tauschen, abschmieren und so weiter und so fort. Also die da sind da auch voll am Arbeiten. Und dann ist es meistens so, dass der Sommer nachher schnell zu Ende ist. Und genau, und dann also, muss halt schauen, dass wieder alles funktioniert.
Mit dem, was du gerade erzählst und diese vielfältigen Aufgaben und klar, Überstunden angehäuft aus dem Winter raus und jetzt stehen wir hier vor der Wetterwand-Eckbahn. Und ja, du musst, die Bahn ist zwar relativ neu, bloß trotzdem brauchst du die Revision, da wird wahrscheinlich der TÜV irgendwann mal kommen und wird das alles checken. Und das sollte dann bestenfalls zu einem Zeitpunkt passieren, dass du, wenn irgendwas bemängelt wird, dass du das noch beheben kannst. Also alles so im Sommer und Spätherbst. Beziehungsweise kommt ja dann schon im, kann es ja passieren, dass im September schon der erste Schnee wieder kommt. Dann bist du ja mit, also von der Bewegungsfreiheit her etwas eingeschränkt hier herum.
Mhm, eben. Genau, der TÜV kommt dann ziemlich, ich sage jetzt einmal 1,5-2 Monate vor Skibetriebsstart ist der TÜV da. Schaut sich das Ganze an. In der Regel fällt nichts. Das ist so gut gewartet als der Sonnenkar zum Beispiel, der ist jetzt glaube ich schon über 20 Jahre alt und der, da wenn ich mir Liftanlagen irgendwo anders anschaue, wie die nach 20 Jahren ausschauen, dann stolz mir da drauf, wenn ich ehrlich bin. Und ja, wir haben zwar einen ganzen Sommer Zeit, aber wir nutzen die Zeit, ob es jetzt bei uns in der Garage ist oder an die Lifte, alles bestmöglichst und so gut wie es geht, einfach zu machen und zum Richten und zum Revisionieren.
Ja, weil es für euch, und so kriege ich das bei dir mit, es ist nicht einfach ein Job, sondern da hängt unwahrscheinlich viel Leidenschaft mit dabei. Du bist stolz auf das, was du hier machst, was du hier schaffen kannst, weil du am Ende des Tages ein Ergebnis siehst von dem, was du tust und weil du natürlich dann auch in Form von den Menschen, die hier Skifahren gehen, ob die im Sommer hier oben eine schöne Zeit haben, das Erlebnis direkt wiederbekommst. Also sie haben ein tolles Erlebnis und du hast deinen Teil dazu beigetragen. Und hast natürlich einen sehr exponierten Arbeitsplatz, den du wahrscheinlich von vielen beneidet wirst. Jetzt kommt das große Aber. Es ist zwar super schön hier herum und so wie heute ist es auch super schön hier herum. Bloß du hast halt manchmal, du hast Sturm, du hast minus 20 Grad, du hast keine Sicht, beziehungsweise ganz schlechte Sicht, dann ist es schon nicht mehr so romantisch wie jetzt.
Das stimmt, aber das gehört dazu. Und da gibt es in jedem Jobberuf gibt's irgendwas, wo vielleicht nicht so schön ist. Wie gesagt, gehört dazu, muss man machen, bleibt nichts anderes übrig. Und dann wird es wieder ein schönes Wetter und dann freue ich dich wieder, dass es schön wieder ist.
Das glaube ich. Was wünschst du dir noch so, was du jobmäßig hier oben noch machen kannst oder willst?
Was ich mir wünsche, einfach noch besser fahren, immer weitermachen, ja nicht den Kopf hängen lassen, wenn er mal was nicht hat, gehört auch dazu, dass man sich einmal denkt, hacko zack, was habe ich denn heute für einen Schmank gemacht eigentlich, das muss ich mal besser machen. Und das sind, glaube ich, auch genau die Punkte, wo man sich dann richtig reinhängen muss und probieren, dass vielleicht doch geht, dann kannst du sagen, ja, hey, habe ich doch geschafft, ist doch geil.
So gemäß dem Motto, es gibt immer jemanden, der besser ist als ich selber und von dem dann lernen und schauen, dass es immer besser wird. Und das ist ja, spricht ja auch wieder für deine Leidenschaft und für deine Freude, mit der du das hier alles machst.
Genau so ist es, David.
Ja, Luisi, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde haben wir jetzt schon miteinander geratscht. Ich auch mit Rücksichtnahme auf ein bisschen meine Stimme. würde ich sagen, lass uns doch mal zum Ende kommen. Ja, Luisi, jetzt sind wir mal völlig wild durch alles durchgeritten, was dein Job hier oben ist, was ihr alles macht, welche Aufgaben ihr habt, welche verantwortungsvollen Aufgaben ihr habt und komme jetzt schon so langsam zum Ende. Und wie du sicherlich als regelmäßiger Horgartenhörer weißt, gibt es für meine Gäste immer so ein kleines virtuelles Geschenk. Es gibt einen Folgentitel, den ich mir vorbehalte, und es gibt eine Beschreibung der Folge. Das kann ein Motto sein, ein Slogan oder einfach nur ein motivierender Satz, und den darfst du beisteuern.
Ja, fällt mir da was ein, ja, da glaube ich habe ich was. Sonne, Schnee und gute Laune, würde ich sagen, weil das sind die drei schönsten Sachen, wo wir haben da herum.
Also nach dem, was du in den letzten Minuten so erzählt hast und mit welcher Freude du das machst, finde ich das super passend.
Dann ist recht.
Du, Luisi, ich sag vielen Dank für den Horgarten, für die Zeit, die du dir genommen hast, für den Einblick, den du mir und allen Hörern gegeben hast, und wünsche dir und deinen Kollegen jetzt einen guten Saisonstart, einen ja schneereichen, unfallfreien, erfolgreichen Winter und einfach alles Gute, dass du mit so viel Freude und so viel Spaß hier weiterhin uns auf der Zugspitze halten bleibst.
Vielen Dank, David. Vielen Dank, dass ihr dabei sein habt dürfen, und genau, vielleicht sehen wir uns nochmal irgendwann.
Ja, ganz gewiss. Mei, war das ein schöner Horgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr habt mal einen kleinen Einblick bekommen, wie hart und wie vielfältig die Arbeit ist derer, die auf der Zugspitze dafür sorgen, dass ihr, wenn das Wetter passt, jeden Tag bedenkenlos Skifahren gehen könnt und schöne Zeit hier oben habt. Wenn ihr oben seid und fahrt Ski, dann denkt an den Luisi und seine Kollegen, und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus, pfiat euch.